Psalm 1. Wohl dem, der dem Rat der Gottlosen nicht folgt, der den Weg der Sünder nicht betritt und nicht sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern Freude hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachdenkt bei Tag und bei Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gelingt ihm gut. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht und die Sünder nicht in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Dies sind die Worte des lebendigen Gottes.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Lass uns beten. Allmächtiger Gott, lass nun dein Wort zu einem Licht werden auf unserem Weg. In Jesu Namen. Amen. Ja, wo finden wir wahre Freude? Das ist die Frage, mit der wir uns momentan beschäftigen. Und wie wir letzte Woche gesehen haben, suchen wir Menschen die Antwort oft in unseren Lebensumständen. Wir sagen uns, wenn ich nur dieses oder jenes habe, wenn ich nur dieses oder jenes erreicht habe, wenn ich das oder jenes besitze oder so bin, das ist der weit verbreitete Konsens in unserer Gesellschaft, dann habe ich Grund, glücklich zu sein. Da ist es nicht unbedingt überraschend, dass dieses Denken natürlich in den letzten Jahren auch immer mehr Einzug in die Politik gefunden hat. Seit einigen Jahren gibt es tatsächlich nun auch die entsprechende Regierungsstrategie, die offiziell unter dem Namen läuft, Gut Leben in Deutschland. Wobei sie in den Medien auch oft als Vermessung des Glücks bezeichnet wurde. Und auf der Webseite dieser Strategie heißt es, mit der Regierungsstrategie Gut Leben in Deutschland, was uns wichtig ist, rückt die Bundesregierung die Lebensqualität in den Fokus ihres Regierungshandelns. Sie soll Maßstab für eine erfolgreiche Politik werden. Und dann fragt sie, was aber verstehen die Menschen konkret unter einem guten Leben? Oder anders gefragt, woran messen wir in Deutschland unser Glück? Mit viel Aufwand wurden dann im Laufe mehrerer Jahre an Forschungsarbeit 12 Faktoren gefunden, an denen Menschen in Deutschland substanziell ihr Glück festmachen. Nämlich, was unser Leben angeht, da sind es die Faktoren Familie, Gesundheit, Bildung, Arbeit und Einkommen. Wenig überraschend. Daneben ist dann aber auch unser Umfeld wichtig und dazu zählt Sicherheit, Mobilität, Wohnen und sozialer Zusammenhalt. Und schließlich, was das Land betrifft, eine starke Wirtschaft, eine saubere Umwelt, Freiheit und Gleichberechtigung, Frieden und Deutschlands Verantwortung in der Welt als diese Dimension für unser Land. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, welchen ihr zustimmt, welchen nicht. Und ich denke, es ist ja keine schlechte Idee für eine Regierung, über die Dinge nachzudenken, die die Bevölkerung glücklich machen. Also zumindest, wenn man wiedergewählt werden möchte. Man wählt ja im Normalfall die, die einem das größte Glück verheißen, solange es noch halbwegs realistisch ist. Auch aus christlicher Perspektive ist es sicherlich nicht das Schlechteste, wenn eine Regierung sich für verbesserte Lebensqualität einsetzt. Aber die entscheidende Frage ist natürlich die, was ist eigentlich der Zusammenhang zwischen Lebensqualität und Lebensglück? Oder anders gefragt, macht uns die ständige Verbesserung unserer Lebensumstände wirklich glücklicher? Und wenn nicht, warum nicht? Wenn ich diese Fragen schon so stelle, dann ahnt ihr vermutlich schon die Antwort. Und tatsächlich bin ich während meiner Vorbereitung auf das Thema Freude über die letzten Wochen und Monate auch auf den ein oder anderen Autor vergangener Jahrhunderte gestoßen. Auch die haben sich schon Gedanken über Glück und wahre Freude gemacht. Und eine Gruppe, die sich besonders viel Gedanken über das Thema Freude gemacht hat, waren für manche vielleicht überraschenderweise im 17. und 18. Jahrhundert die Puritaner. Die haben solche Bücher geschrieben, wie das hier. Learning to be happy. Und den Puritanern wird ja manchmal ein besonders schlimmer Verdacht nachgesagt, nämlich der Verdacht, dass irgendwo irgendjemand glücklich sein könnte. Das ist so die Darstellung von Puritanern, die man vielleicht gerade im angelsächsischen Raum im Gedächtnis hat. Aber dann kommen solche Schriften wie die hier. Und tatsächlich kommt in diesen Schriften eine erstaunlich tiefe und glückliche Freude zum Ausdruck. Wenn man die Puritaner liest, dann könnte man wahrscheinlich eher dafür argumentieren, dass sie glücklicher waren als wir. Das wäre einfacher als umgekehrt zu argumentieren. Und das trotz dieser dramatischen, unvorstellbaren Verbesserung der Lebensqualität über die letzten Jahrhunderte. Wie kann das sein? Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, näher bei uns hier, nehmen wir Paul Gerhardt, 17. Jahrhundert. Vater und Mutter im 30-jährigen Krieg gestorben, auch Geschwister. Sein Dorf wurde von schwedischen Truppen zerstört und dazu kamen natürlich viele weitere Tragödien, Pest und was weiß ich. Seine Lebensqualität ging gegen Null. Aber hier ist eine Strophe aus einem Lied. Und das hat er ein oder zwei Jahre vor Ende des 30-jährigen Krieges geschrieben. Wach auf, mein Herz, und singe dem Schöpfer aller Dinge, dem Geber aller Güter, frommen Menschen hüte. 30-jähriger Krieg, Lebensqualität null. Und so ein erster Vers. Was uns Menschen wie Paul Gerhardt zurufen, ist, dass sie einen Weg zu wahrer Freude gefunden haben, der unabhängig von der Lebensqualität ist. Heute also suchen wir nach dem Weg zu dieser Freude. Und genau an dieser Stelle setzt auch Psalm 1 an. Wenn ihr es euch hier anschaut, er beginnt mit den Worten, wohl dem Mann. Und man könnte genauso gut übersetzen, Grund zu beständiger, tiefer Freude hat der Mann. Oder einfach glücklich, der Mann. Dieser Psalm zeigt uns den Weg zu Glück und wahrer Freude. Gut, jetzt heißt es hier am Anfang, glücklich ist der Mann. Geht es also nur um Männer? Nein, gemeint ist ein ganz bestimmter Mann, nämlich Jesus Christus. Jesus Christus, der Mann, in dem sich Psalm 1 und überhaupt die Schriften des Alten Testaments erfüllen. Jesus ist der glückliche, der gesegnete Mann. Er ist der, der den Weg zu Glück und wahrer Freude vor uns hergegangen ist. Und er ist ihn gegangen, damit wir ihm nachfolgen. Auf demselben Weg. Und deshalb zeigt dieser Psalm auch uns Gottes Perspektive für den Weg zu wahrer Freude und wahrem Glück. Und ich denke, das ist erstmal eine gute Nachricht. Denn sie erinnert uns daran, dass Jesus nachzufolgen nicht das Ende von Vergnügen und Spaß bedeutet, so wie man es den Puritanern vielleicht nachgesagt hat, sondern im Gegenteil der Anfang von wahrem Glück. Schaut euch Vers 3 an. In Vers 3 will uns der Psalm ein Gefühl für dieses glückliche Leben schenken. Und zwar mit diesem wunderbaren Bild von einem Baum. Ich habe hier einen Baum für euch. Und hier in Vers 3 heißt es, der glückliche Mann. Wie bitte? Gut, genau da. Jude meinte, ah, da kann man so richtig reinsinken. Genau, und genau so schön soll dieses Bild sein. Dort heißt es, der ist wie ein Baum. Also dieser glückliche Mann, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und meine Übersetzung ist jetzt etwas anders. Und alles, was er tut, wird ihm gelingen. Vielleicht ist dieses Bild erst einmal eine Überraschung, ich weiß es nicht. Denn wie schnell bewegt sich ein Baum auf einem Weg? Es geht ja um den Weg zu wahrer Freude. Und dieser Baum zeigt uns hier aber, denke ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Nämlich die, wer auf dem Weg sein will, der braucht tiefe Wurzeln. Und das Glück, das der Psalm hier verheißt, ist ein Glück mit tiefen Wurzeln. Wir müssen verankert sein. Aber natürlich sind tiefe Wurzeln auch nicht genug. Und das konnten wir in unseren Parks diesen Sommer gut selbst beobachten. Selbst die großen Bäume mit den ganz tiefen Wurzeln wären fast vertrocknet, weil ihnen das Wasser fehlte. Und so ähnlich muss man sich diese Metapher hier auch im Kontext dieses trockenen östlichen Klimas vorstellen, das etwas anders aussieht als das hier, sondern wo sich einfach nur entlang der Wasserbäche, der Flüsse und Ströme dichte grüne Vegetation ausbreitet, aber eben nur so weit, wie das Grundwasser seitlich noch in Reichweite der Pflanzen liegt. Zu weit draußen und alles ist verdorrt und vertrocknet. Also ein Baum braucht nicht nur tiefe Wurzeln, sondern einen Wasserbach. Nur so bleibt sein Glück unabhängig von den großen Hitzewellen und unabhängig von den strapaziösen Dürreperioden unseres Lebens. Die können diesem Baum nichts anhaben, weil der glückliche Mensch festgepflanzt ist an einem Strom und der Strom versiegt nicht, sondern er garantiert echtes Leben und wahre Freude. Jenseits der glücklichen Momente und der Katastrophen in dieser Welt, der Höhen und Tiefen unseres Lebens, die uns mal fröhlich, mal traurig sein lassen, schenkt dieser Wasserstrom Freude. Kurzer Einschub, das hat nichts mit einer stoischen Lebensauffassung zu tun. Stoiker sehen ja das Geheimnis eines glücklichen Lebens darin, dass man eben diesen Höhen und Tiefen mit dieser sprichwörtlichen stoischen Gelassenheit begegnet. Nichts wirft uns aus der Bahn. Aber das ist so lebensfern. Das ist unrealistisch und wirkt einfach verkrampft. So ist das Leben nicht. Dieser Baum hier hat eine andere Lösung. Er blüht und seine Blätter verwelken nicht in der Trockenheit. Sprich, er tut nicht nur stoisch, so als hätte er eine Wasserquelle, sondern er hat sie auch. Er ist an Wasserbächen gepflanzt. Und wenn die Zeit gekommen ist, dann bringt er seine Frucht. Und auch das gehört zu einem glücklichen Leben. Ein glückliches Leben ist ein fruchtbares Leben. Wer also auf diesem guten Weg zur wahren Freude bleiben will, der muss verwurzelt sein wie dieser Baum an Wasserbächen. Und wofür steht dann der Wasserbach? Vers 2. Es ist das Gesetz des Herrn. Glücklich ist der Mann, heißt es hier, der Freude hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachdenkt bei Tag und Nacht. Das Gesetz steht hier erst einmal für Gottes Offenbarung. In den 5 Büchern Mose und dort im Gesetz offenbart Gott 3 Dinge: sein Charakter, sein Handeln und seinen Willen. Mit anderen Worten, das Gesetz bietet dem gläubigen Israeliten damals alles, was er braucht, um vor Gott ein gerechtes Leben zu führen, ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. Heute wird man statt Gesetz wohl eher allgemein Wort Gottes sagen, so wie wir es in der Bibel haben, auch im Neuen Testament. Und das Wort Gottes hat für uns heute dieselbe Funktion. Und Gottes Wort sagt dir hier, deine Bibel ist wie ein Wasserbach. Und er bewahrt dich vor dem Austrocknen und vor dem Verwelken. Sie zeigt dir, wer Gott ist. Sie zeigt dir, wie ein gerechtes Leben vor Gott aussieht durch den Glauben an Jesus. Und sie bringt gute Früchte in dir hervor. Deine Bibel schenkt dir neue Kraft und Hoffnung. Sie ist ein Wasserbach für alle Zeiten des Lebens. Wie ein Baum fruchtbar ist, wenn er am Wasserbach verwurzelt ist, so wird dein Leben fruchtbar und glücklich, wenn es im Wort Gottes verwurzelt ist. Wohl dem, der Freude hat am Wort Gottes und über die Bibel nachdenkt bei Tag und Nacht. Denkst du so darüber, über das Wort Gottes? Wir haben also hier jetzt schon den Weg zu wahrer Freude gefunden. Freu dich an der Bibel. Denk über sie nach, bei Tag und Nacht. Lebe nach dir und du hast jeden Grund zu tiefer, unerschütterlicher Freude. Denn du weißt, wo die Bibel herkommt und du weißt, wo sie hingeht. Du weißt, wer darin redet. Aber das ist nicht die gesamte Botschaft von Psalm 1. Und ich denke, uns wird kaum die sehr deutliche Gegenüberstellung entgangen sein, die schon in Vers 1 beginnt. Einen Weg zu gehen, den Weg zu wahrer Freude, bedeutet eben, andere Wege nicht zu begehen. Einen Weg zu gehen bedeutet, einen anderen oder andere nicht zu begehen. Und in diesem Sinn warnt uns der Psalm in Vers 1 mit sehr deutlichen Worten und heißt es: Wohl dem Mann, der dem Rat der Gottlosen nicht folgt, der den Rat der Sünder nicht betritt und nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Dreimal ein ganz klares und unzweideutiges Nicht. Hier geht es um Abgrenzung, und zwar Abgrenzung von bestimmten Menschen. Wir sind aufgerufen, ein klares Nein zu ihren Ratschlägen zu vertreten, ein klares Nein zu ihren Handelsweisen. Dafür steht der Weg hier, wenn es heißt, den Weg der Spötter nicht zu betreten, und ein klares Nein zu der Gemeinschaft mit ihnen. Das ist gemeint, wenn es heißt, nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Dem Weg zu wahrer Freude stellt der Psalm einen zweiten Weg gegenüber. Und in Vers 1 heißt er der Weg der Sünder. Und in Vers 6 weiter unten heißt er der Weg der Gottlosen. Also die, die gegen Gottes Willen leben oder die, die ohne Gott leben wollen. Und der Psalm warnt mit deutlichen Worten vor diesem zweiten Weg. Vers 4, die Gottlosen, die diesen Weg beschreiten, sind nicht wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, sondern wie Spreu, die der Wind verweht. Und in Vers 5 heißt es, darum bestehen die Gottlosen, also die, die nicht in Gemeinschaft mit Gott leben, nicht im Gericht, und die Sünder, also die, die gegen Gottes Willen rebellieren, nicht in der Gemeinde der Gerechten. Sie haben keine Zukunft. Und diese Erkenntnis fasst der Psalm in Vers 6 zusammen. Der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Zwei Wege. Und sie stellen uns die Frage nach unserer Loyalität. Wir sind hier gefordert, eine deutliche Abgrenzung vorzunehmen. Und was wir hier feststellen über das Glück, um es provokant zu formulieren, ist, dass ein glückliches Leben in dieser Welt nicht von perfekter Harmonie kommt und auch nicht von einem konfliktfreien Miteinander, sondern der Loyalität zu Gott. Glück und wahre Freude finden wir tatsächlich in einer Abgrenzung, dass wir nicht nur Ja sagen zu bestimmten Dingen, sondern Nein sagen zu anderen Dingen, vom Rat der Gottlosen, vom Weg der Sünder, von der Gemeinschaft mit den Spöttern, die sich über alles lustig machen, über Gott. Also welchen Weg werden wir gehen? Werden wir auf den Rat hören, den uns die Bibel gibt? Oder vielleicht doch auf den Rat derer, die sich gegen Gott positioniert haben und die auch zu seinem Glück, dass wir im Wort Gottes finden, einen Gegenentwurf parat haben. Glücklich der Mensch, der gesund ist und gut verdient. Glücklich der Mensch, der viel konsumiert und noch mehr Sex hat. Glücklich der Mensch mit schnellem Internet und ohne Diesel. Glücklich der Mensch mit sicherer Rente. Wer könnte leugnen, dass unsere objektiv messbare Lebensqualität in den letzten Jahrhunderten fast unvorstellbare Sprünge hinter sich hat? Allein in den letzten Jahrzehnten hat unser technischer Fortschritt mit besserer Gesundheit, längerer Lebenserwartung, wärmeren Häusern und saubereren Städten auf eine Weise gesegnet, die kaum einer für möglich gehalten hätte. Wir können Musik hören. Wer klassische Musik hört, die war früher den Eliten vorbehalten. Wir können Sport treiben, haben wir mehr Freizeit als je zuvor. Und diese Freizeit können wir mit Familie und Kindern genießen. Wer könnte sich gegen diese guten Dinge aussprechen? Es ist doch kein schlechter Entwurf. Und nur Missverständnisse zu vermeiden, das sind ja Dinge, die kommen von Gott. Es sind gute Geschenke, für die wir dankbar sein dürfen. Aber wenn das der Rat wird, wenn das der Weg wird, hin zu einem Glücksentwurf ohne Gott, einen zutiefst gottlosen Entwurf, der Gott nicht ehren kann, wie können wir dann zu wahrem Glück auf diesem Weg finden? Alles deutet heute darauf hin, dass wir nicht glücklicher sind als die Menschen vor 300, 400, 500 Jahren, trotz allem Erreichten. Woran liegt das? Der Psalm hier zeigt uns etwas anderes. Und das Wohl dem am Anfang von Psalm 1 bezieht sich nicht nur auf das Leben nach dem Tod. Im Englischen sagt man pie in the sky when you die. Also du kriegst ein leeres Versprechen, das du nicht verifizieren kannst. Sondern dieser Psalm spricht nicht nur über das Glück im Jenseits, sondern er hat verstanden, was uns Menschen wahrhaftig glücklich macht. Auch hier in diesem Leben. Wenn wir unser Leben darauf ausrichten, messbar glücklich zu sein, dann werden wir nie wirklich glücklich werden. Weder hier noch in Ewigkeit, weil sich alles um das Hier dreht. Und was wir versuchen, an uns zu raffen, für uns zu sichern, können wir nicht festhalten. Und wir wissen es, seine Lüge. Es macht uns hier nicht glücklich und nicht in Ewigkeit. Wenn wir aber unser Lebensglück von Gott abhängig machen, wenn wir unsere Loyalität ganz klar zu Gott hin ordnen, dem Schöpfer aller Dinge, wie Paul Gerhardt geschrieben hat, dem Geber aller Güter, dem frommen Menschenhüter, dann sind wir wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Warum? Den Grund finden wir hier in Vers 6, in der positiven Aussage in Vers 6, dort heißt es, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. Und dieses Kennen bedeutet mehr als Wissen. Anderswo drückt es zum Beispiel dieselbe Vertrautheit aus wie zwischen einem glücklich verheirateten Ehepaar. Das ist die Art von Kennen, die hier gemeint ist. Der Herr ist dabei. Er kennt den Weg ganz genau. Denn dieser Herr, vergessen wir das nicht, das ist Jesus. Er ist diesen Weg selber vorausgegangen. Er weiß um die Gefahren am Wegesrand, wenn wir ihm nachfolgen. Er weiß, wie wir in ihnen bestehen. Er weiß, er schickt uns auch nicht alleine los, sondern er hat uns verheißen, dass er uns auf Schritt und Tritt begleiten wird. Er lässt uns nie allein. Das ist gemeint mit, der Herr kennt den Weg der Gerechten. Er ist dabei. Er ist mit dir und geht mit dir durch dick und dünn und bringt dich ans Ziel, das er dir versprochen hat. Glücklich der Mensch, der Freude hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachdenkt bei Tag und bei Nacht. Weil der Herr den Weg kennt, deshalb ist er in der Lage, uns zu führen. Und das ist, was sein Gesetz tut. Sein Gesetz ist wie ein Navi, der mir sagt, hier geradeaus, hier links abbiegen, hier. Aber es ist nicht wie mein Navi, denn der Herr kennt den Weg. Er weiß, wohin es geht. Auf seine Anweisung ist Verlass. Und deshalb sind es hier zwei Dinge, die den Weg zu tiefem und beständigem Glück ausmachen. Nämlich die Freude und das Nachdenken. Die Freude an der Bibel und das Nachdenken über die Bibel. Freude und Nachdenken, das ist wie Herz und Verstand. Ja, also wenn wir denken und wollen und fühlen, auf die Bibel ausrichten, dann können wir über die Bibel nachdenken, ohne verkopft zu sein, und wir können Freude am Gesetz haben, ohne dabei gesetzlich zu werden. Aber hier geht es natürlich um das Wort Gottes. Und wir können Freude haben. Wir können wahre Freude finden. Also Frage an euch, wie steht's mit der Freude am Bibellesen, am tiefen Nachdenken über die Bibel? Seien wir ehrlich. Gut, einerseits würde man diese Freude natürlich für selbstverständlich halten, oder? Also hier in diesem Wort spricht der allmächtige Gott zu uns, unser Schöpfer, und er hilft uns, unseren Weg mit ihm zu gehen. Oder seinen Weg mit uns, nach seinem Plan für die Schöpfung zu leben. Müsste uns das nicht eigentlich glücklich machen? Würden wir nicht einfach sagen, was Besseres gibt es doch gar nicht, oder? Wenn ich Zeit habe, dann will ich die Bibel lesen, denn was Besseres gibt es nicht. Aber wenn wir ehrlich sind, wie fühlt sich das Bibellesen manchmal an? Freude? Eher Pflicht? Eher Last, die einen stressigen Alltag noch zusätzlich beschwert? Und so wie mit der Freude kann es uns auch mit dem Nachdenken gehen. Boah, jetzt auch noch zusätzlich hier oben meinen Krebs anstrengen. Rufen wir uns deshalb in Erinnerung, was den meisten von uns wahrscheinlich sowieso bewusst ist. Nämlich, dass Gottes Wort hier sagt, dass Gottes Wort, dass jeder Tag ohne Gottes Wort eine vertane Chance ist. Jeder Tag kann uns helfen, in die eine Richtung zu gehen oder in die andere Richtung zu gehen. Das Wort Gottes zeigt uns den einen Weg, der Rat der Gottlosen den anderen. Und wenn wir nicht auf dieses Wort hören, dann werden wir auf jenes Wort hören. Glücklich der Mensch, der Tag und Nacht darüber nachdenkt. Das heißt natürlich nicht, dass wir anderen Verpflichtungen nicht nachkommen sollen. Wir werden immer Entschuldigungen finden, warum das hier zu viel verlangt ist. Aber darum geht es doch gar nicht. Sondern es bedeutet, dass unser Denken und Handeln von Gottes Wort geleitet wird. Und zwar deshalb, damit es nicht von etwas anderem geleitet wird. Nur Gottes Wort leitet uns in einen richtigen Weg. Und weil das wahrscheinlich den meisten von uns schon bewusst ist, und weil wir es aber trotzdem schwierig finden, deshalb will ich mich zum Abschluss einfach mal damit beschäftigen, wie wir Freude an und wie wir nachdenken über die Bibel in unserer jeweiligen Lebenssituation kultivieren können. Und ich werde hier gleich ein ganzes Sammelsurium an Ideen präsentieren. Und damit will ich nicht sagen, dass jeder Vorschlag hier für jeden gleichermaßen funktioniert. Was ich stattdessen damit zum Ausdruck bringen will, ist, dass es viele, viele Möglichkeiten gibt, wie wir die Hürden, die uns davon abhalten, Gottes Wort zu lesen und Freude darüber zu empfinden, wie wir die überwinden können. Und wie wir die Bibel so mehr Teil unseres Alltags werden lassen können. Also, hier ist Tipp 1, ja, er ist schon da. Stell dir einen Alarm. Ich weiß nicht, wie viele Alarme auf meinem Kalender, auf meinem Handy. Und die erinnern mich daran, dass ich Bibel lesen wollte. Die erinnern mich daran, dass ich beten wollte. Denn das ist genauso schlimm wie Bibel lesen, das vergisst man auch immer. Und es gibt immer wichtigere Sachen. Die erinnern mich daran, dass ich Bücher über die Bibel lesen möchte. Ich lasse mich so unheimlich leicht ablenken. Und ich denke, ich muss jetzt nur zuerst das hier machen. Und ich muss nur das hier machen. Und vielleicht bin ich nicht der Einzige. Und es spielt ja keine Rolle, wie oft ihr euch diesen Alarm stellt. Und es geht auch nicht darum, dass wir uns sofort runtermachen und wie ein Versager fühlen, wenn wir das einmal nicht machen. Sondern es geht einfach darum, ein konsistentes Muster in unser Leben reinzubringen, wo wir die Bibel lesen. Zweiter Tipp. Bibellesepartner. Wenn du noch keinen hast, dann such dir einen. Wenn man verheiratet ist, hat man hoffentlich schon einen natürlichen Lesepartner. Aber selbst dann ist es oft eine gute Ergänzung, wenn man dann noch jemanden vom selben Geschlecht hat, mit dem man sich trifft. Gut, aller Anfang ist schwer, da will man sich vielleicht erst beschnuppern. Und vielleicht ist es dann nicht gut, wenn man gleich eine unbefristete 20-Jahres-Plan macht, sondern einfach erstmal befristet, hey, lass uns doch mal dieses Buch hier durchlesen. Ja, irgendein Buch der Bibel, Kolosser oder irgendwas, und am Ende ist dann gut. Dann kann man sich auch wieder trennen, ohne dass jemand das Gesicht verliert. Und Aber dieser Bibelleserpartner wird uns, glaube ich, helfen, dass wir uns da vielleicht einmal die Woche treffen, beim Mittagessen, Frühstück oder wann auch immer, und das Bibellesen mehr Teil unseres Alltags werden lassen. Oder wenn du verheiratet bist und Familie hast, dann sind Familienandachten eine tolle, aber auch eine schwierige Möglichkeit. Also wir haben da selbst viele Höhen und Tiefen erlebt. Das ist immer auch vom Alter der Kinder abhängig. Und manchmal denkt man so, oh, das wird nie was. Aber oft, aus unserer Erfahrung, klappt es ganz gut, wenn man einfach irgendwas, was einem sowieso wichtig wurde, vielleicht in der eigenen stillen Zeit, wenn man da einen Vers oder einen Abschnitt mit rausnimmt in die Familienandacht und einfach beim Frühstück sich einen Alarm stellt, 6.47 Uhr bei uns, und dann geht der Alarm los und ist klar, okay, jetzt ist Bibelzeit. Und dazu gibt es alle möglichen Hefte, die wir ausprobiert haben. Es gibt Materialien, vielleicht wollt ihr mal Judes Webseite bibelfuerkinder.de anschauen. Hier habe ich noch ein ganz konkretes Beispiel, das ist jetzt nicht die Familienandacht, sondern unsere Jungs, die lesen diese Comic Action Bible unheimlich gern. Ich glaube, die ist sogar auf Deutsch hier übrigens. Also ihr wisst, wie Kinder sind, die lieben sowas. Und die sind echt gut. Und man kriegt die Kinder dazu, biblische Geschichten zu verinnerlichen. Und das ist doch schon sehr wichtig. Eine andere Sache, die wir auch als Familienandacht gemacht haben, als uns gar nichts anderes mehr eingefallen ist, die aber auch alleine sehr schön sein kann, das sind Lieder, die Bibel aufgreifen. Für uns war eine australische Band da richtig wichtig, die heißen Sons of Korah. Und die haben viele Psalmen fast wörtlich aus der NIV-Bibel-Übersetzung vertont und das auch richtig gut gemacht, finde ich. Und auch die Jungs waren das echt klasse. Da haben wir uns hingesetzt und haben den Bibeltext vor uns gehabt und haben diese tolle Musik gehört. Und für die Kinder war das richtig genial. Und das kann man natürlich auch mit Kinderliedern machen. Vielleicht kennt ihr Colin Buchanan, auch in Australien. Ich weiß nicht, warum die Australier das immer so können. Und mit der Zeit hört man dann seine Kinder Bibelverse summen. Und was Schöneres gibt es eigentlich gar nicht, als zu sehen, wie die Kinder Bibelverse vor sich hin singen. Einfach so. Da merkt man, da sinkt was tief ein. Nächster Vorschlag, 6 sind wir, glaube ich, genau. Wenn du viel visuell am Bildschirm arbeitest, dann kann es sein, dass deine Augen mit der Zeit einfach müde werden. Ich merke das gerade sehr. Dann kauf dir eine Hörbibel. Also die Schlachter gibt es übrigens auch online, glaube ich, umsonst mittlerweile. Ich habe mir kürzlich die neue Luther gekauft, weil wir die auch hier im Gottesdienst besorgen als CD. Habe es mir aufs Handy eingeladen, habe mir dann noch ein paar Kopfhörer dazu besorgt, die ich einfach so hier in der Tasche halten kann. Die sind echt genial. Ich zeige es euch mal. Hier, das ist mein kleiner Bluetooth-Kopfhörer-Set mit Ladegerät hier. Genau, Amazon. Und dann kannst du dich überall hinsetzen und kannst dir die Dinger reinstecken und du kannst Bibel hören. Das ist genial. Und es kostet nicht viel. Die haben jetzt, glaube ich, 35 Euro oder sowas gekostet. Und dann kannst du dich einfach hinsetzen. Die Bibel hat 20 Euro gekostet. Und du kannst egal wo Bibel hören. Genial. Und natürlich auf dem Handy kann man sich auch Predigten oder Podcasts anhören. Und ich möchte euch nur ermutigen, dass ihr euch da auch welche sucht, die sich explizit mit der Bibel befassen. Denn oft kriegt man solche Ideen, wo man am Ende nicht weiß, war das jetzt von dem Redner da oder war das von der Bibel? Und man kann es gar nicht so richtig unterscheiden. Und wenn ihr aber jemanden habt, der sich ganz bewusst auf Gottes Wort bezieht, dann wisst ihr das hier nicht. Dem Rat der, naja, Gottlosen ist vielleicht übertrieben, aber dass ihr hier zumindest im Rat Gottes zuhört. Ja? Und nächster Tipp, Vers 8, man kann die Bibel auch ganz genial in seine Gebetszeit einbinden. Betet einfach mal durch Kolosser oder Philipper und nehmt das mit und betet für andere, dann habt ihr beides kombiniert, Bibelzeit und Gebetszeit. Letzter Tipp. Wir können auch ganz bewusst Bibelabschnitte auswendig lernen. Ich weiß, wir leben nicht in einer Zeit, in der man Bibelabschnitte auswendig lernt. Aber wisst ihr was? Das hebräische Wort für nachdenken, hier in Vers 2, über sein Gesetz nachdenkt, Das bedeutet eigentlich murmeln. Und es beschreibt damit, wie man sich in der Zeit vor Papier und Smartphone und was weiß ich was davor noch gibt, was gemerkt hat. Man hat es ständig wiedergekäut. Ja? Ständig durchgearbeitet. Und du kannst es machen, wenn du die Bibel auswendig lernst. Kleine Abschnitte. Vielleicht könnt ihr euch noch an das Church Weekend Away erinnern, als Bill ein ganzes Kapitel, oder? Wie weit war das? Das war unheimlich viel. Konntet ihr einfach auswendig sagen. Und ich dachte, wow. Wenn man es übt, dann geht's. Also, ich denke, viel können wir tun. Es gibt natürlich noch tausend andere Ideen. Fällt noch jemand was spontan ein? Also ich habe hier keine komplette Liste. Wenn nicht, könnt ihr es auch beim Abendessen noch sagen. Wir wollen ja noch Abend mal feiern und wollen nicht, dass die Zeit uns davonläuft. Aber ich wollte noch kurz auf Matthias' Idee aufmerksam machen, die mehr Mut erfordert. Matthias druckt sich kleine Abschnitte aus und liest sie beim Fahrradfahren. Und ich weiß nicht, ob man dafür ein Echolot oder irgendein Frühwarnsystem oder Autopilot für sein Fahrrad braucht. Das gibt es bestimmt mittlerweile auch auf Amazon. Und das ist wahrscheinlich nicht mehr so teuer. Also schaut euch mal um. Es gibt tausend Möglichkeiten. Und sucht euch was aus, was funktioniert. Es ist egal, was ihr macht. Hauptsache, es bringt euch Freude und bringt euch zum Nachdenken über die Bibel. Macht euch Gedanken darüber. Und nehmt Gottes Wort ernst, wenn es sagt, glücklich ist der Mann, glücklich ist der Mensch, der Freude an der Bibel hat und unablässig darüber meditiert. Es braucht Disziplin. Und ihr wisst, wer euch davon abhalten will. Nämlich derselbe, der am Anfang gesagt hat, sollte Gott gesagt haben. Und jedes Mal, wenn wir nicht lesen, hat der ein kleines Lächeln auf seinem Gesicht. Also tut ihm nicht den Gefallen, sondern lest die Bibel und schärft euer Gehör dafür, Gottes Wort so zu hören, dass Gott darin spricht. Eigentlich ist das ein guter Abschluss. Vielleicht noch ein Wort zu denen, die sagen, ich habe keine Zeit dafür. Wisst ihr, mein Leben ist einfach so voll, ich habe einfach keine Zeit dafür. Gegenfrage. Wenn der Bürgermeister hier vor deiner Tür stünde, oder für mich ist auch Angela Merkel, oder Thomas Müller, oder Luke Skywalker, hättest du Zeit für ihn? Würdest du Zeit für ihn machen? Vielleicht nicht für jeden hier. Sag mir, womit du deine freie Zeit füllst. Und ich sag dir, was dir wichtig ist und was dir Freude bereitet. Letztlich heißt keine Zeit auch nur keine Freude. Also arbeite an der Freude. Und weil Freude von Herzen kommt, brauchen wir Gebet dafür. Und vielleicht ist das alles, was ihr hier macht, diese ganzen Tipps, macht das mit Gebet bitte. Aber wir brauchen Kraft von Gott, die unsere Herzen verändert, damit wir Freude empfinden. Und zwar nicht Freude an dem Rat, der uns schnelles Glück verspricht, sondern Freude an dem Rat, der uns wirklich hinbringt ans Ziel und der uns trägt durch Höhen und Tiefen, der uns wirklich glücklich macht. Wir brauchen Gottes Kraft, um Gottes Wort zu lieben. Also lasst uns dafür beten, wenn ihr betet, betet auch für andere, nicht nur für euch. Denn jeder braucht diese Freude an Gottes Wort. Sie kommt nicht natürlich, wir brauchen Gottes Kraft dafür. Also lasst uns beten. Großer Gott, wir bekennen vor dir, dass wir oft keine Freude an deinem Wort empfinden. Wir wissen, dass es wichtig ist. Wir wissen auch, dass es uns den Weg zum ewigen Leben hinweist. Wir wissen, dass wir darin Jesus kennenlernen. Und wir können ihn ja nirgendwo sonst kennenlernen. Wir bekennen vor dir, dass wir das oft nicht so empfinden, auch wenn wir es theoretisch wissen. Es ist in unserem Kopf, aber nicht in unserem Herz. Und deshalb bitten wir dich um deine Kraft. Veränder unsere Herzen, damit wir Freude haben an deinem Wort und nachdenken über dein Wort bei Tag und bei Nacht. Um Jesu Willen. Amen.